suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung für 2020. Ein Bibelvers, der uns durch das Jahr begleiten sollte, aber durch Corona irgendwie fast in Vergessenheit geraten ist. Denn friedvoll fühlt sich die Welt für mich gerade nicht an. Das Virus zeigt mir sehr deutlich, wie tief die Kluft zwischen den Menschen doch eigentlich ist. Dabei ist Frieden das, was mein Herz so dringend braucht und was mein Leben lebenswert macht. Suche Frieden und jage ihm nach. In diesen Tagen haben wir den Gedenktag der Opfer des Holocaust begangen. Ein Rückblick auf die Gräuel eines entsetzlichen Krieges. Nie wieder soll sich das wiederholen, was damals war. Und doch sind die Stimmen aus dem rechten Spektrum noch da. In diesem Gottesdienst will ich deshalb die anderen Stimmen zu Wort kommen lassen, die des Widerstandes von denjenigen, die damals nicht mitgelaufen sind. Im Gegenteil, die sich den Nazis mutig entgegengestellt und den Kriegsdienst verweigert haben. Drei Kurzbiografien aus dem Buch »In Wahrheit leben – Religiöse Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg« von Helmut Kurz werden wir heute auszugsweise hören und mit biblischen Gedanken ins Gespräch bringen. Und vielleicht kann die Gewissenhaftigkeit, der Mut und das Gottvertrauen dieser Männer mir ja zum Vorbild werden, wenn ich es einmal wieder mit denen zu tun habe, die den Frieden so gewaltig stören wollen. In diesem Sinne also herzlich willkommen zu diesem Literaturgottesdienst als Audioformat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gotthard Martin Gauger kam am 4. August 1905 als fünftes von 8 Kindern auf die Welt. Er wächst in einer pietistisch geprägten Familie auf, in der eine gesellige und gastfreundliche Atmosphäre herrscht. 1924 besteht er sein Abitur und beginnt in Tübingen das Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Als Student möchte er keiner Verbindung beitreten, sondern fühlt sich zu der Wandervogelbewegung hingezogen. Die erste Staatsprüfung legt er 1930 ab. Den juristischen Vorbereitungsdienst schließt er am Oberlandesgericht Düsseldorf ab. Als Assessor leistet er dem NS-Regime Widerstand, indem er den Beamten Eid auf Hitler verweigert. Gauger muss aus dem Staatsdienst ausscheiden. Er hält aber kurze Zeit später die Möglichkeit zu einer juristischen Promotion an der Universität Münster. In seiner Promotionsschrift bekennt sich Gauger zu den Anliegen der bekennenden Kirche, die in Opposition zu den deutschen Christen steht. Als sich die bekennenden Kirche in einen radikalen und einen eher gemäßigten Flügel spaltet, entscheidet er sich für den gemäßigten Rat der evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands. Bis 1940 übt er hier seine berufliche Tätigkeit als geschätzter und anerkannter Jurist aus. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem der Rechtsbeistand und die Unterstützung inhaftierter, vom NS-Regime bedrängter Pfarrer und Gemeindeglieder. Mit Gutachten und Vorsprachen tut Gauger, dabei die Gefahr für sein eigenes Leben außer Acht lassend, alles Menschenmögliche, um Verfolgten zu helfen. Sein größter Erfolg ist die Befreiung von 7 Lübecker Pastoren aus dem Konzentrationslager. Seine Kontakte zu Oppositionellen wie dem Theologen und Pazifisten Hermann Stöhr weitet Gauger aus. In dem Berliner Gefängnispfarrer Harald Pölchau findet er einen persönlichen Freund. Von großer Tragik begleitet es Gaugers Beziehung zu Irmgard Beer. Sie ist evangelische Deutsche jüdischer Abstammung. Da sie den Nationalsozialisten als Jüdin gilt, verliert sie ihren Status als Reichsdeutsche und darf nicht mehr an einer deutschen Universität studieren. Die 1935 erlassenen Nürnberger Gesetze verbieten strikt die Eheschließung zwischen Ariern und Juden. So ist Gaugers Absicht, ihr einen Heiratsantrag zu machen, zum Scheitern verurteilt. Jedoch kann er wenigstens erreichen, dass ihr die Ausreise nach London gelingt. Am 24. April 1940 wird Gauger zur Wehrmacht einberufen. Seine Entscheidung, den Kriegsdienst zu verweigern, steht inzwischen fest. Er schreibt: Ich habe einige Zeit angenommen, ich könnte diesen Krieg ertragen, wenn ich nicht mit der Waffe dienen müsste. Aber das ist doch eng und falsch gedacht und eigentlich auch feig. Ich meine jetzt, man dürfe überhaupt nicht Kriegsdienst tun. In diesem Krieg wenigstens, weil er kein Verteidigungskrieg ist. Eine Beschäftigung bei der Intendantur hatte ich lange für eine Entlastung gehalten, weil ich dann nicht mit der Waffe dienen müsste. Aber dann musste ich doch sagen, wie? Es soll einen Unterschied machen, ob du kämpfst oder ob du die Kämpfenden ausrüstest und verpflegst? Nein, es macht keinen Unterschied. Und ich kann diesen Krieg nicht fördern. Ich kann nicht helfen, dass das Meer von Blut und Tränen noch andere Länder überflutet. Indem er für seine Überzeugung entschieden eintritt, gerät Gauger in einen unausweichlichen Konflikt mit dem NS-Regime. Um ein langes Verfahren zu vermeiden, das vor allem seine Mutter schwer belastet hätte, sieht er zunächst keinen anderen Ausweg als den Freitod. Sein Suizidversuch misslingt jedoch. Darauf wendet sich Gauger an seinen Freund Harald Pölchau, der ihn für einige Zeit in seiner Wohnung versteckt. Er versucht über Holland nach England zu fliehen. Bei Emmerich durchschwimmt er unter dramatischen Umständen den Rhein und erreicht das holländische Ufer. Niederländische Behörden nehmen ihn zunächst wohlwollend auf. Da jedoch inzwischen die deutschen Truppen in das Land einmarschieren, gerät er erneut in eine nahezu aussichtslose Lage. Für die Flucht nach England ist es zu spät. Und so fasst er den kühnen Plan, mit der Eisenbahn von Holland aus durch Deutschland in die Schweiz zu fahren. Doch die Sache misslingt. Deutsche Militärs nehmen ihn an der Grenze bei Wieler fest. Bei einem weiteren Fluchtversuch wird er verwundet und verhaftet. Gauger kommt in das Gefängnislazarett der Strafanstalt Düsseldorf-Derendorf, wo man ihn 9 Tage lang verhört und wo er 1 Jahr lang in Haft bleibt. Während er lange Haft sucht und findet er Trost in Gottes Wort, vertieft sich in die Psalmen und die Lieder von Paul Gerhardt. Da er seit seiner Einberufung als Soldat der Wehrmacht gilt, beschuldigen die Militärs ihn der Fahnenflucht. Weshalb nie ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet wird, bleibt bis heute ungeklärt. Auf Betreiben der Gestapo überstellt man ihn in das Konzentrationslager Buchenwald. Gauger muss in einem Steinbruch schwerste körperliche Arbeit leisten. Seine Mutter erkennt die lebensbedrohliche Gefahr für ihren Sohn und richtet ein Hilfegesuch an Bayerns Landesbischof Hans Meiser und den württembergischen Bischof Theophil Wurm. Doch beide Bischöfe antworten nicht auf ihre Bitte. Vom KZ Buchenwald wird Gauger mit einem sogenannten Invalidentransport in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein nach Dresden gebracht und dort am 14. Juli 1941 in einer Gaskammer ermordet. Bagil Pixner ist am 23. März 1919 im Dorf Untermais bei Meran als ältestes von 8 Kindern auf die Welt gekommen. Das Kind wächst in einer katholischen Familie auf. 1940 beginnt er in Brixen ein Theologiestudium. Pixners Herkunftsfamilie gehört einer Minderheit unter der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols an, die sowohl den italienischen Faschismus unter Mussolini als auch den deutschen Nationalsozialismus ablehnt. Die widerständige Haltung zeigt sich darin, dass Kriegsdienstverweigerer Hilfe erhalten und von der Bevölkerung versteckt werden, als sogenannte Dableiber. Im Herbst 1944 zieht die Wehrmacht den Priesteramtskandidaten Pixner mit einem letzten Aufgebot ganz junger und älterer Männer, meist Dableiber, in das 4. Polizeiregiment in Brixen ein. Längst ist der Glanz von Hitlers anfänglichen Blitzkriegen verblasst. Die Bevölkerung leidet zunehmend unter den kriegsbedingten Einschränkungen. Jeden Tag treffen Nachrichten über Gefallene und Verwundete ein. Die Zeitungen sind voll von Vermissten und Todesanzeigen. Man ist kriegsmüde und die NS-Propaganda von Wunderwaffen und Endsieg zieht kaum noch. Viele ahnen oder glauben zu wissen, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Christen müssen erfahren, wie NS-Größen den Juden Jesus öffentlich verhöhnen, dass Priester, die sich regimekritisch äußern, im Gefängnis landen und Drangsalierungen ausgesetzt sind. Kurz, die Stimmung ist umgeschlagen. Und so wagt es der 24-jährige Theologiestudent Pixner, zusammen mit anderen ein deutliches Zeichen des Widerstands zu setzen. Im Februar 1945 kommt es in Brixen zu einer dramatischen Szene. Nach Beendigung der Infanterieausbildung sollten die Männer des Regiments nach vorangegangener kurzer Belehrung vereidigt werden. Zuerst die übliche Ansprache, dann die Aufforderung zur Eidesleistung und als Antwort ein schwaches Murmeln einiger weniger. Zur Rettung der Situation wurde angenommen, dass die dummen Tiroler im einschlägigen Unterricht nichts verstanden hätten, weshalb der Regimentskommandeur aufgefordert wurde, an Ort und Stelle einen Schnellkurs über das Zeremoniell der Eidesleistung vorzunehmen, was dieser Kreidebleich dann auch tut. Eine zweite Aufforderung hat keinen besseren Erfolg, worauf die Männer entwaffnet und mit dem strikten Verbot, die Unterkünfte zu verlassen, in die Kaserne befohlen werden. Ein ganzes Regiment verweigert den Fahneneid. Das ist unerhört und einmalig in der Geschichte der Wehrmacht. Pixner beschreibt, wie es für ihn danach weiterging. Bei einem Zusammenstoß mit einem Hauptmann, der ihn wegen seines Glaubens verspottet, legt Pixner ein entschiedenes Bekenntnis zu dem Juden Jesus ab. Was sein Vorgesetzter für eine ungeheure Provokation hält. Es kommt jedoch zu keinem weiteren Übergriff des Hauptmanns, da ein Pixner offenbar nun wohlgesonnener SS-Offizier vorschlägt, ihn nur zu degradieren und künftig in der Entlausungsstation zu beschäftigen. Mit knapper Not entgeht Pixner so einer Erschießung. Nach Kriegsende gelingt ihm aus Schlesien die Rückkehr in seine Heimat und er entschließt sich, ein Theologiestudium fortzusetzen. 1946 empfängt er schließlich die Priesterweihe. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Pixner im Jahr 1969 mit der Übersiedlung nach Israel. Er studiert Hebräisch, biblische Archäologie und Topographie. Er tritt in die auf dem Zionsberg gelegene Benediktinerabtei ein. Wie ein Freund Pixners erzählt, kommt es bei seinem Besuch an der hebräischen Sprachschule zu einer Namenstranskribierung. Aus Virgil wird Bargil, was auf Hebräisch Sohn der Freude bedeutet. Pixner stirbt am 5. April 2002 im Alter von 81 Jahren und ist auf dem Friedhof der Abtei begraben. Hermann Stöhr wird am 4. Januar 1898 als jüngstes von 4 Kindern in Stettin geboren. Noch nicht 17-jährig meldet er sich als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg zur Kriegsmarine. Das Erlebnis des Krieges ebnet den Weg zu seiner pazifistischen Einstellung. Seit 1919 studiert Stöhr in Kiel und Berlin Volkswirtschaft, öffentliches Recht und Sozialwissenschaft und schließt sein Studium in Rostock mit einer staatswissenschaftlichen Promotion zu dem Thema Die Auslandshilfe 1919 bis 1922 ab. In der Arbeit, die sich auf die von Deutschland erfahrene Hilfe nach dem Krieg bezieht, klingt schon sein späteres Lebensthema an. Die Verständigung und Versöhnung der Völker untereinander und die gegenseitige Hilfe. Im Umfeld von Pfarrer Sigmund Schulze, einem Pionier der Friedensbewegung untergekommen, stellt sich Stöhr als Mitarbeiter zur Verfügung. Er wird Geschäftsführer bei der einzigen deutschsprachigen ökumenischen Zeitschrift Die Eiche und ist gleichzeitig hauptamtlich tätig für den Internationalen Versöhnungsbund Deutscher Zweig. Im Dachverband der pazifistischen Organisationen in der Weimarer Republik, dem Deutschen Friedenskartell, vertritt Stöhr die protestantische Seite. Doch sein Vertrag beim Zentralausschuss für Innere Mission wird 1929 nicht mehr verlängert, als er sich publizistisch für eine Aussöhnung mit Frankreich, vor allem aber auch mit Polen, engagiert. Vertreter des nach 1918 weit dominierenden Nationalprotestantismus der Amtskirche entfachen eine Pressekampagne gegen ihn und bezichtigen ihn eines unverbesserlichen Pazifismus. Infolge seiner klaren und kompromisslosen Haltung wendeten sich viele von Stöhr ab. Auch Dietrich Bonhoeffer glaubte eine Zeit lang, vor Stöhr und seinem ökumenischen Kreis warnen zu müssen. Auf ebenso wenig Gegenliebe in kirchlichen Kreisen stößt Stöhrs Plädoyer für eine radikale Kriegsdienstverweigerung. Nach dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. Mai 1933 schreibt Stöhr gemeinsam mit zwei weiteren Christen einen Brief an den Stettiner Rabbiner Dr. Max Meyer-Elk, worin er das unchristliche Verhalten weiter Bevölkerungskreise verurteilt und gleichzeitig hofft, dass die betroffenen Juden nicht in Verbitterung verfallen. Man müsste es als Gebot unseres gemeinsamen Vaters erkennen, dass zwischen Juden und Christen Verträglichkeit und Frieden, Freundlichkeit und Liebe herrschen. Der Versuch, den Brief von den Stettiner Kanzeln verlesen zu lassen, scheiterte am Widerstand des Stettiner Stadtsuperintendenten. Dennoch tritt Stöhr weiterhin publizistisch entschieden für die Versöhnung mit den Juden ein. Er ersucht die Kirchenleitung, in das gottesdienstliche Fürbittgebet auch die 18.000 Volksgenossen in den Konzentrationslagern, Sozialisten, Kommunisten, Pazifisten sowie Christen und Juden aufzunehmen. Doch der Oberkirchenrat entspricht seinen Anregungen nicht. Stattdessen bescheinigt der Stöhr religiöse Pathologie. 1935 führt Hitler wieder die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ein, ohne dass die großen Kirchen protestiert hätten. Nach der Kriegssonderstrafrechtsverordnung gilt seine Verweigerung als Wehrkraftzersetzung. Er kommt vor das Reichskriegsgericht in Berlin, das ihn am 16. März 1940 zum Tod verurteilt. Die Gerichtsakten sind bis heute nicht aufzufinden. Freunde beschwören Stöhr, seine Meinung zu ändern. Auch berichtet man, wohlmeinende Offiziere hätten rettende Kompromisse angeboten. Doch Stöhr bleibt seiner Überzeugung treu. Harald Pölchau, Gefängnispfarrer in Berlin, unternimmt einen letzten Rettungsversuch, indem er sich an August Mararens, den Landesbischof von Hannover, mit der Bitte wendet, das Gnadengesuch für Hermann Stöhr zu unterstützen. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er dazu nicht ohne Bitterkeit. Seine Kirche aber ließ ihn im Stich. Diese Not der Bedrängten wollte sie sich nicht aufnehmen. Bis heute bleibt eindrucksvoll, wie Stöhr in diesen letzten Briefen aus tiefer Glaubenszuversicht Trost zu spenden vermag. Seine Entscheidung gegen den Kriegsdienst sieht er ebenso wie die Vollstreckung des Urteils als Ausdruck des Willens Gottes. In der Morgenfrühe des 21. Juni 1940 landet Stöhr auf dem Schafott. 1997 wird das Urteil gegen Stöhr als eines der ersten Einzelurteile gegen Kriegsdienstverweigerer vom Landesgericht Berlin aufgehoben.
Das Wort, das Jesaja, Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Es wird geschehen am Ende der Tage. Feststehen wird der Berg des Hauses Gottes als Gipfel der Berge und sich erheben über die Hügel. Und zu ihm werden alle fremden Völker strömen. Und viele Völker werden gehen und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg Gottes, zum Haus der Gottheit Jakobs, damit sie uns lehre ihre Wege und wir gehen auf ihren Pfaden. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort Gottes von Jerusalem. Und Gott wird Recht sprechen zwischen den fremden Völkern und richten zwischen vielen Völkern. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu Winzermessern umschmieden. Kein fremdes Volk wird mehr gegen ein anderes sein Schwert erheben und niemand wird mehr Kriegshandwerk lernen. Haus Jakobs, auf und lasst uns im Licht Gottes gehen. Amen.
Gott gebe uns sein Herz für Gottes Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Martin Gauger, Bargiel Pixner und Hermann Stöhr sind nur drei Kriegsdienstverweigerer aus dem gut recherchierten Buch In Wahrheit Leben von Helmut Kurz, die mich alle drei tief beeindruckt haben. Sie stehen nämlich exemplarisch für das, was Kriegsdienstverweigerer in der NS-Zeit auf sich genommen haben, und ich bewundere sie für ihren Mut und ihre Klarheit, für ihren tiefen Glauben und ihr starkes Vertrauen. Sie machen mich ehrlich gesagt ziemlich stolz, eine Christin zu sein, leuchten mir wie Vorbilder, denn selig sind die Friedfertigen, so heißt es in Jesu Bergpredigt. Und zahlreiche Texte der Bibel beschwören den Frieden als etwas absolut Erstrebenswertes. Eben da, wo Löwe und Lamm friedlich beieinander leben. Eben das, was wir suchen und dem wir nachjagen sollen. Kein Wunder also, dass die Christen in Helmut Kurz' Buch In Wahrheit Leben den Frieden suchen, auch wenn das bedeutet, dass sie auf den Krieg verzichten. Der aber gehört in der damaligen Zeit zum Pflichtprogramm. Sich dem Kriegsdienst zu verweigern, das bedeutete einen Verstoß gegen die Bürgerpflicht, gegen Ehre und Vaterland und brachte Menschen auch lange noch nach dem Krieg in Verruf. Eine sehr ernste Angelegenheit also. Was mich erschüttert und was im Buch immer wieder deutlich wird, ist, dass die Haltung dieser Kriegsdienstverweigerer sowohl von staatlicher als auch von kirchlicher Seite missbilligt wurde. Das wiederum macht mich gar nicht stolz. Ja, es beschämt mich zu wissen, dass die Kirchenleitung ihre Geistlichen hat vielfach ins offene Messer laufen lassen. Sie hat die Nazis unterstützt, nicht immer direkt, aber indirekt, indem sie nicht protestiert hat, Gnadengesuche nicht länger gestellt und Zweifel am Dienst mit der Waffe mit dem Hinweis auf die in Paulus' Brief an die römische Gemeinde beschriebene und von Martin Luther später hervorgehobene Teilung der Gewalten weltlich und geistlich zu besänftigen versucht hat. Das lastet schwer auf ihr, bis heute. Biografien wie die oben beschriebenen mahnen mich deshalb, genau hinzusehen. Und wenn mir etwas missfällt, dies dann auch zu sagen. Und ehrlich gesagt, noch nie war es so leicht, Nein zu sagen, aufzustehen und zu protestieren, Unrecht anzuprangern, wie in den vergangenen Jahrzehnten hier in diesem Land. Aber dadurch eben auch nicht weniger nötig. Denn ein Blick in die USA, die nun 4 Jahre lang Trump durchstehen mussten, oder ein Blick auf die rechten Auswüchse in unseren Parlamenten, macht mir ganz deutlich, wie zerbrechlich eine Demokratie doch ist. Und deshalb heißt es auch für mich, wachsam zu sein und standhaft. Die Biografien von Martin Gauger, von Bargil Pixner und von Hermann Stör zeigen mir ganz deutlich, dass der christliche Glaube diese Standhaftigkeit hervorgerufen hat. Er hat die drei in Krisenmomenten, sogar in ihren allergrößten Ängsten, teils bis in die Todeszelle gestärkt und wieder aufgerichtet. Dieser Glaube war der richtige Wegweiser in Zeiten der Demagogie, der verführerischen Versprechen von Wunderwaffen und Endsiegen. Und ein Schutzschild vor Schuld, die Generationen später noch Menschen zerfrisst. Dieser feste Glaube lässt wiederum mich glauben, dass einmal wahr werden kann, was Jesaja so eindrücklich beschreibt. Nämlich, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu Winzermessern umschmieden. Kein fremdes Volk wird mehr gegen ein anderes sein Schwert erheben und niemand wird mehr Kriegshandwerk lernen. Haus Jakobs, auf und lasst uns im Licht Gottes gehen. In diesem Sinne, Amen. Guter Gott, auch heute bringe ich die Gedanken, die Sorgen und Nöte von Menschen aus Lauenburg und darüber hinaus vor dich. Ich bringe vor dich die Sorge um die an Corona Erkrankten, SeniorInnen in den Heimen, um die Pflegekräfte und die Sorge um die Pflegekräfte und das Klinikpersonal, die bis zur Erschöpfung arbeiten. Ich bringe vor dich auch die Angst vor steigenden Inzidenzzahlen und vor weiteren Einschränkungen. Ich bringe vor dich aber auch die Hoffnung auf wirksame Medikamente und eine Impfung, die zuverlässig wirkt. Heute denke ich ganz besonders an alle, die sich für den Frieden einsetzen, die in Zeiten der Pandemie auf Zusammenhalt setzen, die sich erinnern, um nicht zu vergessen, die mutig sind, wenn es darum geht, Position zu beziehen, und an alle, die es gerne wären. Nimm ihrer Tage Last und wandle sie in Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.